Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
Ein Podcast vom NDR.
Wir sind heute mit euch unterwegs in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent. Und Jan, ich habe dir was aus Afrika mitgebracht, sozusagen. Einen Riesen. Und zwar einen Baum. Den Baobab.
Das sieht jetzt aber eher nach Kuchen aus.
Das sieht natürlich, also natürlich verarbeitet. Den Baobab, kennst du den?
Das ist doch der Affenbrotbaum.
Genau, ja, genau. Der Affenbrotbaum, diese Kaventsmänner von einem Baum. Reisende sahen sie schon von weitem in der heißen Luft flimmern, wenn sie in Afrika unterwegs waren, wie die skelettartige Hand eines riesigen Zombies. Und in der Tradition haben viele Dörfer in Afrika ihren Baobab, ihren tollen, riesengroßen Baum als Zentrum. Da konnte man im Schatten beraten und sich treffen. Straßen wurden herumgebaut. Die Dinger sind unfassbare Wasserspeicher. Weisheit, lautet ein Sprichwort, ist wie ein Baobab. Kein Einzelner kann sie umfassen. Und da wird es für uns interessant, man kann ihn auch essen, den Baobab. Rinde, Wurzel, Blatt und Frucht.
Die literarische Vorspeise.
Keine Angst, du musst nicht auf einer Rinde rumkauen. Was siehst du, Jan?
Es sieht immer noch ein bisschen aus wie Kuchen.
Ja.
Ein Stück, ja, es fühlt sich auch an wie Kuchen. Es riecht auch wie Kuchen. Mhm. Und dann sind hier so kleine, relativ harte, ich lasse sie mal fallen, harte, weiße Stückchen, die aussehen wie zusammengeknüllte Kaugummis, ehrlich gesagt, die man so aus dem Mund rausgenommen hat und dann Tisch geklebt hat.
Wenn Daniel literarische Vorspeisen macht, das ist immer besonders appetitlich. Vielen Dank, Jan. Ich war in einem Supermarkt mit afrikanischen Spezialitäten hier im Bahnhofsviertel in St. Georg in Hamburg unterwegs und habe Baobab gesucht, also nämlich Baobab-Zutaten, ein Pulver als Zutat für einen afrikanischen Bananenkuchen. Also mit dem Kuchen lagst du schon hier ganz richtig. Da ist so ein bisschen so 20, 30 Gramm Baobab-Pulver sind da drin. Probieren wir mal. Ich habe den auch noch gar nicht probiert. Frisch angeschnitten.
Ich habe auch überhaupt gar keine Vorstellung, wie das schmecken könnte. Also Banane, klar.
Schmeckt es irgendwie anders?
Ein bisschen trocken.
Also, das liegt aber nicht an dem Baobab-Pulver, sondern an meinen mangelnden Fähigkeiten.
Nein, aber auf eine gute Art trocken.
Ja. Ist eine Menge Buttermilch drin. Also bei mir ist es noch relativ, also es ist wenigstens nicht klitschig, der Kuchen. Und also
man,
es soll...
Kann man jetzt diese weißen Dinge auch essen?
Ja, Moment. Das soll so ein säuerlicher Geschmack sein. Also das ist ganz, ganz üblich. Baobab, Pulver, dass man das da reinmacht. Und diese weißen Dinger sind, schau mal hier, das ist eine Riesenpackung mit Baobab-Fruchtfleisch. Und jetzt kommt der große Versuch, das sind diese kieselsteinartigen Dinger und die kann man auch in den Mund stecken. Ich habe nochmal gegoogelt, ob man es wirklich auch roh essen kann. Und Vorsicht, da drin ist ein Kern. Also
ich nehme
mal
das Kleinste. Und man muss dazu sagen, da kommen aus diesem weißen Kaugummi so kleine Schnüre raus. Und ich sehe dunkle Flecken da drin. Du bist sicher, dass man das essen kann?
Ich bin mir ziemlich sicher. Also ziemlich sicher. Und da drin sind aber Kerne, also du musst aufpassen beim Zubeißen. Also es geht darum, dass man das Fruchtfleisch drumherum so ein bisschen abbeißt und ablutscht.
Es schmeckt sehr, sehr süß.
Also eher säuerlich, finde ich.
Es sind tatsächlich recht viele Kerne drin.
Das stimmt.
Nein, ich will mich ja nicht so anstellen. Ich mag es ja sehr, exotisches Essen zu probieren. Deswegen habe ich mich ganz besonders auf unsere heutige Folge gefreut. Wir, das sind Jan Ehlert und Daniel Kaiser. Wir sind Redakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und wir essen gerne auch Exotisches, was wir in Büchern finden. Da bin ich übrigens noch sehr gespannt, Daniel, was für einen literarischen Bezug du mitgebracht hast. Und wir lesen natürlich gerne Bestseller und Bücher aus aller Herren- und Frauenländer. Und deswegen haben wir gedacht, heute schauen wir mal auf Bücher, die von AutorInnen des afrikanischen Kontinents stammen.
Und stell dir vor, ich habe nicht nur einen literarischen Bezug, ich habe derer zwei. Marc Engelhardt hat ein wunderbares Buch geschrieben, eine wunderbare Kulturgeschichte des Baobab. Also ein Porträt dieses besonderen Baumes, der hier bei uns in Europa lange nur so ein Mythos war. Man kannte nur die Früchte, die Händler von weit her hierher mitbrachten. Wie diese Bäume an seltsamen Orten wachsen, erzählt er, wie Baobabs in Wüsten als Wegmarken für Karawanen dienten und wie das Essen, das aus dem Baobab hervorgeht. Du verzerrst gerade so das Gesicht.
Ich hab einen Faden im Mund.
Ach, du hast einen Faden im Mund. Wie dieses Essen abseits der Fäden sehr gesund ist, als Heilmittel gilt. Labortests haben ergeben, dass ein Baobab-Extrakt eine ähnlich schmerzlindernde Wirkung hat wie Aspirin, angeblich viel Vitamin C. Und dann eben noch dieses Fruchtfleisch.
Ist das dieses schöne kleine Buch, was bei Mattes und Seitz erschienen ist,
über exakt, den Bauer? Exakt, okay, ganz toll, ganz schönes kleines Buch, volle Anekdoten. Man erfährt ganz viel, also wirklich eine pralle Kulturgeschichte auf 143 Seiten, 20 Euro, Marc Engelhardts Baobab, ein Porträt. Und dann natürlich die bekannteste, weltbekannte Affenbrotbaum, ein anderes Wort für Baobab, Affenbrotbaumgeschichte, die natürlich auch sofort einfällt.
Der kleine Prinz.
Der kleine Prinz, der erzählt von einem Affenbrotbaum, da könne man, wenn man sich seiner zu spät annehme, nie mehr loswerden, diesen Affenbrotbaum. Er bemächtigt sich eines ganzen Planeten, er durchdringt ihn mit seinen Wurzeln. Und wenn der Planet zu klein ist und die Affenbrotbäume zu zahlreich werden, dann sprengen sie ihn. Ich habe einen Planeten gekannt, den ein Faulpelz bewohnte, sagt der kleine Prinz. Er hatte drei Sträucher übersehen und was dann geschah, das hat Antoine de Saint-Exupéry in einer Zeichnung festgehalten, die ist ja ganz bekannt. Drei riesige Baobabs auf einem Bild, die einen kleinen, armen Planeten im Würgegriff haben.
Deswegen haben wir ja die Baobabs flächendeckend gerodet, damit unserem Planeten das nicht passiert. Ich bin übrigens wahrscheinlich einer von drei Menschen auf der Welt, die den kleinen Prinzen nicht mochte, das Buch.
Ich bin der Zweite.
Ah, du bist der Zweite. Okay, aber das Bild ist tatsächlich ein sehr einprägendes, ja.
Ja, genau. Also vielleicht für was steht das? Vielleicht für die Ängste, die man irgendwie möglichst immer entsorgen soll und in Griff haben soll, weil sie sonst einen tatsächlich mit ihren Wurzeln und ihren Pranken im Griff haben und irgendwann kaputt machen.
Vielleicht ja auch, weil der Faulpelz das Symbol ist, was da gewählt wird. Ne? Wenn man sich seiner Probleme nicht annimmt, dann werden sie immer größer und zerfressen einen von innen. So könnte man es vielleicht interpretieren.
Also Baobab, ein reicher, metaphorischer Schatz aus Afrika und gesund ist er auch noch und schmeckt auch.
Schmeckt, aber man muss wirklich mit den Kernen aufpassen. Man kann nicht einfach so reinbeißen, denn die sind doch sehr stabil.
Genau.
Wir werden später noch einige Bücher vorstellen, die von afrikanischen Autorinnen und Autoren geschrieben wurden, aber nicht nur, denn unser Bestseller für die heutige Folge, der stammt von einer US-amerikanischen Autorin, N. Tyler.
Die Bestseller-Challenge.
Bei uns im Fanclub auf Instagram, da haben viele geschrieben, sie freuen sich sehr. Diesmal lesen sie wieder mit, weil Ann Tyler eine Autorin ist, die sie schon lange schätzen und lieben. Für ihre Familiengeschichten auch. Und genau darum handelt es sich. Es ist eine Familiengeschichte. Jene der Familie Garrett. Eine gemeinsame Sache heißt das Buch. Deutsch von Michaela Grabinger. Und wir begleiten diese Familie Garrett über drei Generationen. Ganz unterschiedliche Erzählperspektiven kommen dabei zu Wort. Es beginnt mit der Enkelgeneration, Serena. Die fährt zum ersten Mal zu den Eltern ihres Freundes, James. Und wie das eben so ist, wenn man zum ersten Mal die möglichen Schwiegereltern trifft, sie will einen besonders guten Eindruck hinterlassen, hat auch das Gefühl, wir treffen sie am Bahnhof, die beiden, James und sie, wollen zurückfahren, dass eigentlich alles ganz gut gelaufen ist. Und dann trifft sie zufällig einen Cousin, Nicolas, den sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Und da kippt etwas und die eigentlich harmonische Stimmung auf der Zugfahrt zurück kippt auch und wird immer angespannter und gestresster. Und aus Problemen, die eigentlich gar nicht da sind, entsteht ein riesiges Problem, dass man sich nach Kapitel 1 schon fragt, kann diese Beziehung überhaupt Bestand haben? Das wird dann aber nicht aufgeklärt, sondern wir springen von dieser Szene ausgehend zurück in die Zeit, als Serenas Mutter noch klein war und gemeinsam mit ihren Geschwistern und Eltern zum einzigen gemeinsamen Urlaub aufbricht. Der einzige gemeinsame Urlaub, den die Familie je gemacht hat, an einem See. Ein Urlaub, den die Eltern für sehr gelungen halten, die Kinder aber für sehr traumatisch. Und dann lernen wir noch mehrere Personen kennen, Serenas Großmutter Mercy etwa, die sich, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, neu erfindet und sich ganz der Malerei widmet. Eine Cousine namens Kendall, die die Malerei möglicherweise geerbt hat. Dann gibt es Onkel David, der sich fast gar nicht mehr bei der Familie meldet und viele weitere Familienmitglieder. Und Kapitel für Kapitel merkt man schließlich, wie Serena dann die wurde, die sie ist. Denn Familie, und hier kommen wir zum Titel, ist eine gemeinsame Sache. Daniel, wie gern hast du denn an dieser gemeinsamen Sache mitgewirkt oder mitgelesen?
Ich brauchte ein bisschen, um reinzukommen. Ich sag mal, es passiert ja erstmal nicht viel. Da ist kein Zack, da ist kein Bumm, da ist kein Bäm. Jedenfalls vordergründig nicht. Wie eine Familie so miteinander lebt und sich auseinanderlebt, wie man da so zusammenhängt und aufeinander angewiesen ist, das ist ganz fein beschrieben. Mercy, du hast gesagt, die Großmutter, die ist ja Malerin. Und da steht an einer Stelle, wie sie mal mit einem Pinsel, der so fein ist, wie eine Wimper malt. Ganz fein. Und so ist auch dieses Buch sehr fein beobachtet, wie Stimmungen, wie Atmosphären, wie einzelne Wörter etwas auslösen können, wie das alles changieren kann. Und wie ein spannender Thriller ist dann auch tatsächlich beschrieben, eigentlich eine banale Szene, als der Sohn, der wortkarge David, den man am Telefon einen zusammenhängenden Satz erst aus der Nase rausziehen muss, wie der vom College nach Hause kommt, mit einer Frau, die älter ist, die geschieden ist und schon ein Kind hat. Und dieses gemeinsame Essen, das ist schon spannend, das ist seziert, wie diese Familie tickt und denkt, das ist schon spannend beschrieben. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, wie ist das eigentlich bei mir? In meiner Familie. Wie reden wir da? Wie nah sind wir da einander? Wie in dieser Familie, in der über nichts gesprochen wird, in der jeder vor sich hin prokelt, an einer Stelle steht, in diesem Urlaub, ein Passant hätte niemals gedacht, dass sich die Garretts überhaupt kannten. So allein und weit voneinander entfernt wirkten sie. Also das ist schon, finde ich, eine große Stärke des Romans, diesen besonderen Umgang, diese Spannung zwischen Nähe und Distanz.
Was mir unglaublich gefiel, du hast jetzt übrigens schon einen ganz wesentlichen Twist verraten mit der älteren Frau und der Tochter.
Das habe ich gar nicht als so großen Twist empfunden. Also
okay.
Ich finde, es ist ja gerade, es geht ja nicht um die Twists. Die sind ja nicht das, also die empfinde ich gar nicht als das Entscheidende, sondern es geht ja um die Stimmung und es geht um dieses, was zwischen den Menschen in den Tonalitäten abgeht. Das ist doch die Stärke des Buches und nicht die äußere Handlung, was da passiert und wer
das stimmt, sagen. Das stimmt. Du sagtest ja gerade, du hattest es schwer reinzukommen, weil so wenig passiert. Also mir ging es ganz anders. Ich war ganz schnell drin, wegen dieser Nuancen, die da geschildert werden. Wegen dieser Szene, die ja vermutlich die meisten kennen. Man lernt eben die potenziellen Schwiegereltern kennen und das soll dann gut laufen. Oder man fährt zum ersten Mal mit dem Freund der Freundin in den Urlaub und plötzlich ist doch alles anders, wenn man Alltag teilt. Und wie das so austariert wird, wie James für alle ihre Ticks Verständnis hat, aber wie dann eben auch so langsam das Ganze eine andere Schlagseite bekommt. Das fand ich ganz großartig. Allein dieses erste Kapitel, das ist eine in sich abgeschlossene Kurzgeschichte, die genauso stehen bleiben könnte.
Genau.
Und die Hemingway nicht besser hätte schreiben können, wage ich mal zu behaupten. Also wirklich, wirklich großartig. Und dann sind es tatsächlich diese unterschiedlichen Perspektiven, die mir aber alle glaubhaft vorkamen. Also wenn am Ende zum Beispiel der Vater, Robin, also der Großvater von Serena, der Vater, erzählt, wie er versucht, seine Frau, die ja ausgezogen ist, weil sie Malerin werden will, zurückzugewinnen. Das ist so rührend beschrieben, das ist so lebensecht beschrieben, dass ich das da wirklich kurz beiseite legen musste und schlucken musste, weil es so, mir so ans Herz ging, was da beschrieben wird. Und das, obwohl eigentlich nichts passiert, du hast es gesagt. Also keine großen Dramen, keine Tragödien, selbst das dunkle Familiengeheimnis, was bei diesem gemeinsamen Urlaub angedeutet wird, entpuppt sich am Ende als vielleicht für die einzelne Person sehr traumatisch, aber jetzt auch nicht so dramatisch, dass man das sofort nachvollziehen kann. Und das ist es vielleicht auch, dass in den eigenen Familien es eigentlich auf den ersten Blick belanglose Dinge sind, die aber einen dann doch prägen, weil sie einen selber in dem Moment so verletzt haben, sie so entscheidend gewesen sind. Und das spürbar zu machen, da ging es mir wie dir. Ich war sofort in meiner Familiengeschichte und dachte, warum habe ich eigentlich ein anderes Verhältnis zu meiner Familie als andere, die ich kenne, die sich auch viel häufiger sehen. Also diese Frage, machen wir mal ein großes Familienfest. Bei uns kommt das zu runden Geburtstagen mal vor und selbst dann sind nicht alle Tanten und Onkel anwesend und Cousins und Cousinen schon gar nicht, sondern Eingeladene. Und das finde ich alles gar nicht schlimm, aber wie kam es dazu, diese Fragen, die da auch im Hintergrund stehen, warum ist Serena so distanziert und James hat eine ganz herzliche Familie, das hat mich eine ganze Weile beschäftigt.
Ich habe das ganz gern gelesen. Die Zeitsprünge fand ich dann ein bisschen ruppig zum Teil. Aber ich habe tatsächlich keine Figur, die ich richtig mochte, mit der ich ganz doll mitgefiebert habe, mit der ich eigentlich Zeit verbringen will. Ich habe da jetzt keinen Protagonisten, der mir besonders ans Herz gewachsen wäre. Zum Beispiel Mercy, um die geht es ja viel, um die Großmutter, die dann, als die Kinder aus dem Haus sind, auszieht, ihr eigenes Ding machen will, aber so ganz schleichend aus dem Haus geht. Erstmal also sich so ein Atelier sucht und da immer mehr Zeit dann verbringt. Und ihre Tochter Alice sagte an einer Stelle, sie hätte gar keine Kinder haben dürfen. Es geht immer nur um sie, also es geht ihr immer nur um ich. Sie zieht faktisch aus und hat nicht die Traute, es den anderen zu sagen. Sie macht es feige und sie macht es schleichend. Ihr Mann sitzt allein zu Hause und ich hatte denselben Impuls, als es um den Mann geht, als er die Sehnsucht zu seiner Frau, der er vermisst sie natürlich, schildert. Sie wird es seiner Liebe gar nicht würdig. Sie vergisst die goldene Hochzeit. Sie wird dann noch so aufgebaut als Mentorin, als Malerin für die Enkelin, die ihr den Freiraum gibt. Ich habe so das Gefühl gehabt, die soll so als positive Figur gelten, als eine, die ihr Leben selbst gestaltet und in die Hand nimmt. Ich habe das tatsächlich nicht so empfunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist, wirklich nicht. Also es gibt ja diese New York-Reise zum Beispiel, ja, wo sie ihre Enkelin mitnimmt, Kendall, und da nimmt sie doch gar keine große Rücksicht, sondern auch da denkt sie, sie will jetzt ihren Traum leben. Also ich habe sie nicht als das positive Bild gesehen. Zumal sie ja auch sich nicht nur mit ihrem Mann, sondern auch mit ihren Kindern offenbar immer mehr entfremdet hat dabei. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich eher darum, weil wir auch so oft wechseln, dass es gar nicht den einen, die eine Protagonistin geben soll, sondern dass man, wie wenn man eine fremde Familie betrachtet, Schlaglichter bekommt, vielleicht auch Geschichten erzählt bekommt. Jetzt erzählt eben Kendall, wie war es mit Großmutter nach New York zu fahren. Und davor erzählt eben Robin, wie war es, als ich versuchte, Großmutter zurückzuholen und sie die goldene Hochzeit vergaß. Also man kriegt wie so ein Fotoalbum, das aufgeblättert wird, kriegt man Anekdoten. Viel mehr ist es ja auch nicht. Manchmal ist es ein einziger Tag, der erzählt wird. Und da sind wir schon wieder bei der nächsten Perspektive. Man kriegt das so aufgeblättert und hinterher fühlt man sich dieser Familie irgendwie nicht unbedingt näher, aber man kennt sie und hat einen guten Eindruck gewonnen. Und ich finde umgekehrt, ich finde alle Figuren interessant. Also vielleicht sind es keine, mit denen ich gerne zusammen Kaffee trinken wollen würde.
Ja.
Aber es gab keine, wo ich nicht eingestiegen wäre und gedacht hätte, Mensch, das ist aber auch ein Charakter.
Die sind alle interessant, aber in der Tat, ich möchte aber auch gerne ein Buch lesen, in dem ich mit den Leuten auch gerne mal einen Kaffee trinken wollte. Also ich möchte da auch mal ein bisschen Sympathie verströmen gegenüber den Protagonistinnen und Protagonisten. Und da habe ich tatsächlich hier niemanden gefunden. Aber natürlich in der Analyse oder wie funktionieren Familien, das fand ich am Ende schon irgendwie auch ganz stark, dass Serena, also dass bestimmte Verhaltensweisen in Familien, das kenne ich ja auch aus meiner Familie, eine Generation überspringen. Dass in der Enkelgeneration bei Serena wieder das vorkommt, was bei Mercy da war. Sie zieht ihr Ding durch am Schluss des ersten Kapitels, also des ersten Teils, das wirklich sehr stark ist. Da steht ja, sie sitzt neben diesem gut aussehenden, tollen Typen, dessen Gesicht ist wie eine Marmorstatue, der James. Aber nach dieser Zugfahrt möchte sie nichts sehnlicher, als dass diese Zugfahrt endet und sie endlich wieder allein ist. Dieselbe Chose wie bei Mercy. Das heißt, die Strukturen, die werden vererbt in einer Familie. Man wird die Familie nicht los. Und sozusagen diese These, finde ich, ist sehr stark in diesem Buch rausgearbeitet. Wie gesagt, ich hätte gern noch, also wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, hätte ich mir ein Buch mit etwas sympathischeren Protagonisten gewünscht.
Ja, das kannst du ja woanders finden. Das hat mir wirklich, wirklich nicht gefehlt. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Endlich mal wieder eins von N. Tyler, Deutsch von Michaela Grabinger. Eine gemeinsame Sache bei Kain und Aber erschienen. Kostet 26 € und hat auch ein ganz wunderschönes, auffallendes Cover, muss man sagen. Also das Cover ist schön, ist ja ein etwas vergiftetes Kompliment. Aber in diesem Fall, finde ich, trifft es wirklich zu. Wie so ein Quilt, sagt man das, so ein Flickenteppich, der zusammengesetzt ist. Und eigentlich passt alles nicht zusammen. Ganz unterschiedliche Farben, die sich auch beißen. Und trotzdem ergeben sie erst gemeinsam ein Ganzes.
Eine gemeinsame Sache.
Es ist faszinierend, wie viel Kerne in so einem kleinen weißen Stück drin sein können.
Und wie viele Fäden tatsächlich, ne? Naja. Aber man kommt irgendwie nicht davon los. Das ist so ein bisschen wie Sonnenblumenkerne zuzeln.
Gut, wechseln wir doch zu den anderen Büchern, die wir noch gelesen haben. Daniel, was hast du mitgebracht? Dann kann ich so lange noch ein bisschen auf den Kernen rumkommen.
Du kannst auch noch gerne ein Stück Kuchen. Ach, hast du noch? Ja, wir haben uns ja diesmal vorgenommen, Bücher vom afrikanischen Kontinent mit Geschichten aus dem afrikanischen Kontinent hier vorzustellen. Und ich habe ein solches Buch tatsächlich auch mitgebracht. Ein Roman einer Frau, die jetzt in Amerika lebt, die ich zufällig mal beim Literaturfestival, beim Haberfront Literaturfestival in Hamburg kennengelernt habe, beim gemeinsamen Abendessen danach. Da saß sie neben mir und ich fragte, wer bist du denn? Und sie sagte, ich bin Mahsa Mengiste. Und sie hat auch ihr eigenes Buch, ihren Roman unterm Arm. Der Schattenkönig, so heißt das. Ein Buch über den Krieg, Äthiopien 1935. Italien überfällt das Land, also Mussolini, der Faschismus. Und der Kaiser Haile Selassie, dieser legendäre Typ, der flieht. Und ich weiß nicht, wie sie geht, ich hatte die Geschichte Äthiopiens erstmal noch nicht so in allen Einzelheiten auf dem Zettel. Und erzählt wird die Geschichte des Widerstands, wie vor allen Dingen Frauen mitmischen, zu den Gewehren greifen, aus ihren traditionellen zugewiesenen Rollen eben Verwundete zu pflegen, Vorrat zu beschaffen, also zu kochen und Deserteure zu verspotten, aus diesen Rollen auszubrechen und selbst eine historisch bedeutsame Rolle eben in der Geschichte zu übernehmen. Es ist ein Buch über Heldinnen, über Kriegsheldinnen. Und muss man sagen, das ist ja uns eher so ein bisschen fremd, weil wir Kriegshelden ja nicht mehr als solche betrachten, sondern weil wir Krieg als durch und durch problematisch sehen. Vielleicht jetzt im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich das vielleicht noch mal ein bisschen geändert, aber auch nicht sehr. Mit Kriegsheldentum können wir nicht so viel anfangen. Darum geht es aber dennoch in diesem Buch. Es ist eben eine andere Perspektive. Ein Doppelgänger ersetzt den geflohenen König, der sich im englischen Exil es richtig gut gehen lässt. Und die Frauen Hirut und Aster sind seine Leibwächterin. Und deren Geschichte wird so erzählt in diesem italienisch-äthiopischen Krieg. Und es gibt
Ist das real, nach einem realen Vorbild?
Es gibt, sie hat eine Geschichte erzählt, ihre Ur-Urgroßmutter Getei hat sie zu dieser Familiengeschichte inspiriert. Der Krieg ist real, aber die Einzelheiten der Geschichte sind natürlich irgendwie ausgedacht. Aber die Rolle der Frauen in diesem Krieg, die wollte Mazen Mengistu unbedingt beleuchten. Also sie sind diese Leibwächterin dieses Schattenkönigs. Und auf italienischer Seite wird parallel erzählt die Geschichte eines Fotografen, der den Feldzug dokumentieren soll und Fotos macht, auch von den Gräueln. Da werden äthiopische Kriegsgefangene, die Klippen runtergestürzt als Todesstrafe, als Hinrichtung. Und immer zu bestimmten Tageszeiten, weil da das Licht zur Fotografie dann eben besser ist. Also es ist ein sehr hartes Buch auch. Es hat sehr harte Teile. Es ist nicht unbedingt etwas für zart Beseitete. Mhm. Und er knipst dann auch diese Leibwächterinnen des Schattenkönigs. Das Ganze ist erzählt, diese Heldinnengeschichte aus Äthiopien mit viel Pathos, mit opulenter Sprache, mit ein bisschen und ein bisschen mehr Kitsch und mit großer Geste und mit ganz bewussten Anklängen auch an so griechische Heldenepen aus der Antike. Ich habe das sehr gern gelesen. Es wird in der Kritik mal so besprochen. Ich habe das so als andere Perspektive, als eine, die mit Heldentum etwas anfangen kann, die die Rolle der Frau in diesen historischen Kontexten noch einmal neu sucht und neu definiert im äthiopischen Kontext. Mazen Mengistu, der Schattenkönig, aus dem Englischen, von Brigitte Jakobait und Patricia Kloboschitzki. Bei DTV erschienen, 576 Seiten für 25 Euro.
Klingt interessant. Wenn du alles so triffst, wer bist denn du?
Wer bist denn du?
Einfach häufiger mal fragen,
wenn man gemeinsam beim Essen sitzt. Beim Italiener auf dem Kiez, wer bist denn du eigentlich? Und ich erzählte, ja, ich habe hier moderiert. Und sie so, ja, ich habe heute aus meinem neuen Buch gelesen. Ach was. Und so, ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen über neue Streaming-Dienst-Serien unterhalten und so. Eine ganz sympathische Frau und dann doch dieses relativ hammerharte Buch.
Ja, hammerhart trifft auch auf das zu, was ich mitgebracht habe. Wirklich schwere Kost von David Diop. Nachts ist unser Blut schwarz. Ich bin ja so ein bisschen preissüchtig, wie ihr wisst. Und als da drauf stand, der internationale Booker-Preis 2021, musste ich es kaufen. Aber Daniel, ich musste beim Lesen schon ein paar Mal wirklich schlucken, weil das war wirklich schon hart, oder?
Das ist schon hart. Das ist ein Buch aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs in Afrika. Afrikanische Soldaten, schwarze Soldaten, die mit dunkler Hautfarbe auf Seiten der französischen Armee kämpfen. Und das ist schon wirklich wahnsinnig brutal von der ersten Seite an.
Mhm. Wie geht's dir, wenn du sowas liest? Also ich war tatsächlich immer so ein bisschen... Ich überlegte, will ich das wirklich lesen? Also natürlich, der Erste Weltkrieg ist grausam, Kriege sind grausam, da passieren schlimme Dinge. Aber ich frage mich dann immer, will ich das lesen?
Ja.
Will ich
mich, es kommt immer auf aussetzen? Die Situation an. Wenn ich ein Buch auf dem Sofa mit einem warmen Tee im Winter lese und ich suche was Eskapistisches, dann ist das nicht der richtige Roman. Aber es gibt ja Momente, wo man sich auch der Realität und dieser scharf gezeichneten Realität auch des Krieges aussetzen kann und will. Und in dieser Situation befand ich mich und ich wollte das dann auch weiterlesen. Ich wollte auch wissen, wie es weitergeht. Man kann ja eigentlich einfach die Augen zumachen, denn so ist es und so war es ja.
Richtig, also ein Buch eindeutig aus der Kategorie erschütternd. Du hast es gesagt, ein Roman, der im Ersten Weltkrieg spielt. David Diop, Vater aus dem Senegal, lebt in Frankreich, hat diese Geschichte geschrieben. Erzählt aus der Sicht eines sogenannten Senegal-Schützen, so wurden die knapp 180.000 Soldaten aus den französisch-westafrikanischen Kolonien genannt, die für Frankreich in den Ersten Weltkrieg gegen Deutschland zogen und die dort aber auch von den Franzosen instrumentalisiert wurden. Man hat ihnen als Waffe zum Beispiel eine Machete mitgegeben, damit sie noch mehr Angst verbreiteten, damit die deutschen Soldaten denken sollten, da kommt jetzt der Wilde, der Barbar, der noch schlimmere Dinge mit ihnen tut, als sie einfach nur zu ermorden. Über die Geschichte dieser Senegal-Schützen wurde bislang sehr, sehr wenig geschrieben, auch in Frankreich. Deswegen hat David Diop sich der Aufgabe angenommen und tut das in Form einer Ich-Erzählung, eines inneren Monologs eines dieser Senegal-Schützen, der heißt Alpha Ndiaye. Und gleich zu Beginn treffen wir ihn auf dem Schlachtfeld. Er muss zusehen, wie sein Seelenfreund Mademba qualvoll stirbt und ihn immer wieder bittet, bring mich um, aber das kann Alpha nicht. Er sitzt daneben. Und Dann aber, um dieses Trauma zu verarbeiten, beschließt er, die Rolle jetzt doch zu erfüllen, die ihm von den Franzosen zugedacht wird. Er wird also der Wilde, er wird der Barbar. Er schleicht sich nachts mit seiner Machete in die deutschen Schützengräben, zieht sich einzelne Opfer heraus und verstümmelt sie ganz schlimm und kommt immer mit einer Hand als Trophäe wieder zurück in den französischen Schützengraben. Und am Anfang wird er gefeiert als der tapfere Krieger und mehr aber bekommen selbst die eigenen Kameraden Angst vor ihm, sodass er dann weggeschickt wird. Und dann fällt dieser Satz, der so ein bisschen diese ganze bittere, zynische Ironie auf den Punkt bringt, dann sagt sein Vorgesetzter, du musst mir versprechen, dass du die Feinde nicht mehr verstümmelst, du musst sie einfach nur töten. Im zivilisierten Krieg ist das Verstümmeln verboten. Der zivilisierte Krieg ist an sich ja schon ein solcher Widerspruch. Und gleichzeitig aber ist Alpha in seiner Seele auch verstümmelt. Er kommt nicht klar mit dem, was er erlebt hat. Und auch in dieser plötzlichen Friedenswelt, in die er kommt, in einem Lazarett mit einer schönen Krankenschwester, findet er einfach nicht mehr zu sich selbst. Und das Ganze ist gepaart mit Geschichten von seinem Aufwachsen in einem kleinen Dorf im Senegal. Und es ist ein Buch, das wirklich ziemlich gnadenlos nicht nur die Schrecken des Krieges zeigt, sondern eben auch die Schrecken des Rassismus. Es gibt für ihn nicht den Safe Harbor, den sicheren Schützengraben, mit dem er sich retten kann, weil er eigentlich immer der Gejagte, der Diskriminierte ist. Und gleichzeitig aber dieser Blick auf den Krieg. An einer Stelle sagt er, die meisten spielen nur die Verrückten. Ich beschloss wirklich, der Verrückte zu sein. Und das nahm ihm dann die Angst, in diesen Krieg zu ziehen. Das ist eine sehr intensive Geschichte, die mich auch nicht zu 100% immer überzeugt hat, aber die auf jeden Fall, wenn man sich die vielen Weltkriegsromane anschaut, Antikriegsromane, das ist ein eindeutiger Antikriegsroman, wie man ihn besser und härter gar nicht schreiben könnte.
Ja, sehr hart, das ist ein sehr krasses Buch. Alpha nimmt den Krieg eben in seiner Brutalität ernst und schreibt das so auf die Spitze. Es gibt eben keinen zivilisierten Krieg, es gibt ja keine Regeln, sondern er treibt es so auf die Spitze, so wie Krieg ist, eben grausam und unzivilisiert und barbarisch, auch wenn sie das alle nicht wahrhaben sollen. Das ist erschütternd, auch in den Schilderungen der Einzelheiten. Also es sind so wie die ersten 15 Minuten des Soldaten James Ryan, also wie dieser Film. Also es ist schon sehr in die Realität des Krieges, in die Schützengraben des Ersten Weltkrieges wird man da reingeholt und kommt nur schwer wieder raus.
Für alle, die vielleicht ein bisschen weniger harte Kost mögen, habe ich deshalb ausnahmsweise nochmal ein anderes Buch mitgebracht oder ausnahmsweise gleich drei Bücher, denn es ist eine Trilogie. Nimm noch ein bisschen Baobab, das heilt. Und zwar von Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe, die Tambuzei-Trilogie. Den Namen hast du bestimmt schon gehört, Daniel. Die hat ja den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen im vergangenen Jahr. Und ihre Trilogie wird jetzt neu übersetzt, von Ilya Trojanow übrigens. Und interessanterweise liegen bis jetzt nur Band 1 und Band 3 vor. Band 2 kommt erst noch. Ist auch ein faszinierendes Phänomen, dass man erst den letzten Band übersetzt und sich den Mittelteil aufspart. Und diese Trilogie erzählt die Geschichte einer Frau in Simbabwe, eines Mädchens, einer Frau. Und gleich vorweg, für Katharina wäre das gar nichts, denn es ist in der Du-Form geschrieben, in der zweiten Person Singular. Aber ich finde, man kann dieser Du-Erzählerin sehr folgen, weil es ist so ein bisschen wie das ältere Ich, das zurückschaut auf das Leben von Tambu, der kleinen Tambu, die ihren Weg ja gemacht hat und ihr erzählt, wie sie damals eben sich gefühlt haben mag, bestimmte Schritte unternehmen musste. Und Tambu ist auch auf doppelte Weise diskriminiert. Sie ist zum einen eine Schwarze im weißen, kolonialisierten Rhodesien, so hieß Simbabwe damals, und gleichzeitig ist sie ein Mädchen, das auch in ihrer Kultur den Shona diskriminiert wird, weil es dort starke patriarchale Strukturen gibt. Zum Beispiel darf nur ihr Bruder zur Schule gehen und erst als der stirbt, kriegt sie dann schließlich die Chance auf die Schulbildung. Der erste Band beginnt deswegen auch mit diesem wirklich faszinierenden ersten Satz: Ich war nicht traurig, als mein Bruder starb. Also das ist ein erster Satz, wo man erstmal stutzt und sagt, da will ich weiterlesen. Und sie kommt dann zur Schule, sie schafft es, in dieser hauptsächlich von weißen Kindern besuchten Schule irgendwie durchzukommen. Und mit unbändigem Aufstiegswillen geht es dann immer weiter. Sie nimmt alle Demütigungen in Kauf. Aber, und das merkt man im dritten Band, weil sie weiterhin natürlich eine schwarze Frau in Simbabwe ist, bleibt ihr die Sicherheit verwehrt, bleibt ihr der wirkliche Aufstieg verwehrt. Sie kündigt dann ihren Job, sie ist in der Werbeagentur und weil aber immer sie zwar die besten Sprüche hat, aber weiße Männer am Ende ihren Namen drunter setzen und sie immer wieder beiseite geschoben wird, kündigt sie, rutscht schnell in die Armut ab, isst verschimmeltes Gemüse, um irgendwie über die Runden zu kommen, wird dann Lehrerin, aber auch da kommen ihre Kindheitstraumata wieder hoch. Und so merkt man, Überleben heißt ja dieser dritte Band, jeder Tag ist ein Tag, des Kampfes ums Überleben. Und das, das hat Tsitsi Dangarembga gesagt, das ist eben sinnbildlich für viele Frauen in Simbabwe, für die es überhaupt gar nicht darum geht, ob sie einen Aufstieg schaffen, ob sie sich Träume erwirklichen, sondern jeder Tag eben wirklich wieder der Kampf ist, überhaupt ein geregeltes Leben, überhaupt ein gesichertes Leben zu führen. Interessant ist vielleicht auch, in Simbabwe wollte niemand das Buch veröffentlichen. Da hat sie es mehreren Verlagen angeboten, niemand war interessiert. Erst in England wurde es dann gedruckt und so dann später auch in Simbabwe veröffentlicht, als erstes Buch einer Autorin überhaupt in dem Land. Eine ganz starke Trilogie, die man auch deshalb lesen sollte, weil Tsitsi Dangarembga gerade vor Gericht steht. In dieser Woche gab es wieder eine Verhandlung gegen sie, weil sie sich für Reformen und für die Freiheit von inhaftierten Journalistinnen einsetzt. Auch ein Grund, diese Bücher zu lesen, erschienen im sehr verdienstvollen Orlando Verlag.
Aber sehr interessant, dass Bücher, die mir vom afrikanischen Kontinent begegnen, dass die häufig, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, mit Traumata zu tun haben, mit Kolonialismus und Krieg. Zwei von drei Büchern spielen in einem brutalen Krieg. Mhm. Ist das eigentlich Zufall? Ist das sozusagen ein Thema, was den Kontinent traumatisiert hat, Kolonialismus und Krieg, sodass das jetzt in diesen Jahren und Jahrzehnten literarisch aufgearbeitet wird?
Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es diese Bücher leichter haben, bei uns Leserinnen und Leser zu finden, weil der Kolonialismus ja auch uns betrifft, weil wir die andere Seite kennen, also kennen, ne, aber viel über die andere Seite gelesen haben und vielleicht deshalb es für uns interessanter erscheint zu lesen, wie war das denn damals für die Menschen in Rhodesien, die eben nicht Doris Lessing oder Karen Blixen waren, also die eben nicht die Weißen gewesen sind.
Aber gibt es nicht in afrikanischen Ländern auch jemanden wie Edike von Kürti oder so? Oder David Safir? Also gibt es dann auch nicht noch so ein bisschen so die leichtere Kost? Vielleicht weiß das ja unser heutiger Gast bei Eat, Read, Sleep.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Venice Trommer hat in Berlin die erste Buchhandlung gegründet, die sich ganz auf Literatur vom afrikanischen Kontinent spezialisiert hat. Bundesweit die einzige. Interkontinental heißt sie und da steht so vielversprechend von Achebe bis Unique, von Americana bis When We Speak of Nothing. All das, all diese Bücher findet man dort. Sie organisiert das African Book Festival und sie hat gerade auch einen Verlag gegründet, den Interkontinental Verlag. Wenn sich also jemand mit Literatur aus afrikanischen Ländern auskennt, dann ganz sicher sie. Hallo Venice.
Hallo, ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein.
Venice, bei uns im Podcast, da gibt es ja immer was zu essen. Und ich habe heute gekocht oder gebacken ein Bananenbrot mit Baobab-Pulver und habe auch Jan eine Handvoll Baobab-Fruchtfleisch auf den Teller gelegt. Sagt dir das was, Baobab?
Ja, ist super lecker. Habe ich gegessen, als ich in Tansania war. Da kann man es dann durchaus so in kleinen Tüten, witzigerweise rot eingefärbt, immer so bei Straßenhändlern kaufen, so als Snack für unterwegs. Und habe das dann auch sehr gerne wahrgenommen, das Angebot.
Ich habe hier so eine riesengroße Tüte aus dem Senegal und musste noch vorher googeln, weil ich kannte es nicht, kann man das auch roh essen? Aber das ist auch so gedacht, das schmeckt so ein bisschen säuerlich, das muss so, ne?
Ja, genau, das also hat... eine leicht brotige Konsistenz vielleicht auch. Ich meine, ist ja
Baobab,
ist ja Affenbrotbaum. Ja, genau. Ist ein bisschen krümelig und nicht unbedingt so fruchtig, wie man sich jetzt eine Frucht unbedingt vorstellt. Genau. Aber hat dann doch so ein bisschen süßlich-säuerlichen Geschmack auch, ja.
Viele Kerne und ein bisschen Härchen, merkte Jan an.
Ja, korrekt.
Es ist ja bei vielen Essen so, die schmecken, wenn man im Land selber ist, viel besser, als wenn man sich dann wahrscheinlich hier in Deutschland auf dem Teller hat. Aber wie ist das, wenn du in Ländern wie Tansania unterwegs bist? Gehst du dann auch immer in Buchhandlungen? Guckst du dann auch immer gleich, was gibt es da? Was wird da geschrieben und gelesen?
Auf jeden Fall. Also es ist eigentlich völlig egal, wo ich bin. Ich gehe immer in Buchhandlungen. Es ist dann so ein bisschen Betriebskrankheit. Auf jeden Fall interessiere ich mich dann durchaus auch für die lokalen Literaturmärkte und Buchhandlungen sind immer spannende Orte. In Tansania zum Beispiel werden aber sehr viele Bücher auch gar nicht unbedingt in Buchhandlungen verkauft, sondern auch auf der Straße. Mhm. Also da ist dann am Busbahnhof stehen Händler mit Büchern, wo man dann eben schnell noch ein romantisches oder ein Krimi einpackt für die Fahrt.
Kannst du die Bücher denn lesen oder? Wie viele Sprachen sprichst du?
Also auf Swahili kann ich lesen, das habe ich gelernt. Ich habe außerdem noch ein bisschen Hausa gelernt, wobei ich da jetzt mit dem Lesen eines Romans doch eher Probleme hätte. Sonst lese ich auf Englisch, Französisch und auf Portugiesisch ist es schon auch eher harte Arbeit.
Weil du ja auch als Übersetzerin arbeitest und das finde ich immer so faszinierend. Menschen, die in uns fremden Literaturkontexten suchen, was sind denn die Bücher, die noch gar nicht übersetzt sind, aber die so spannend sind, dass man sie unbedingt ins Deutsche übertragen müsste. Hast du da auch solche Entdeckungen schon gemacht?
Auf jeden Fall. Und das ist auch mit ein Grund dafür, dass wir einen Verlag gegründet haben, weil es eben doch so viele Bücher gibt, bei denen wir vergeblich auf deutsche Übersetzungen gewartet haben und dann uns dachten, dann müssen wir es eben selbst in die Hand nehmen. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man eben einen kleinen, jungen, neuen Verlag selbst gründet, dass man selbst entscheiden kann, welche Bücher sind wichtig, welche Bücher möchte ich gerne in deutscher Übersetzung vorliegen haben und an welche Übersetzung setze ich mich vielleicht sogar auch selbst.
Sag mal ein Beispiel, welches Buch liegt dir denn so am Herzen, dass du gesagt hast, da gründe ich sozusagen einen eigenen Verlag für?
Also eins der Bücher, die jetzt im August veröffentlicht werden, ist Blackass von A. Egoni Barrett, ein Autor aus Nigeria. Und wo ihr gerade auch schon darüber gesprochen hattet, dass viele der Bücher, die ihr jetzt besprochen habt und die auch vorliegen in deutscher Übersetzung, sind so sehr schwere Kost. Mhm. Das ist irgendwie der große politische, der große historische Roman. Mhm. Aber wo ist die Unterhaltungsliteratur? Gibt es die auch? Da würde ich sagen, Blackass ist durchaus unterhaltsam. Es ist eine Satire, die angelehnt ist an die Verwandlung von Franz Kafka. Mhm. Nur, dass der Protagonist Furo eben eines Morgens in Nigeria aufwacht und nicht ein riesiges Ungeziefer ist, sondern auf einmal ein weißer Mann. Und er also plötzlich in seiner neuen Haut durch die Metropole streift und feststellt, dass sich ihm Türen öffnen, die halt vorher einfach verschlossen waren. Mhm. Er ganz andere Möglichkeiten hat, ganz anders wahrgenommen wird. Und es wird sehr viel, ja, mehr oder weniger auch sich lustig gemacht über Privilegien, über Wahrnehmung. Und es ist wirklich ein sehr unterhaltsames Buch und das wollte ich dann auch gerne übersetzen und habe das auch gemacht.
Wie erklärst du es dir denn aber, dass bislang diese Literaturmärkte so wenig erschlossen scheinen? Dass man, wenn wir jetzt drüber nachdenken würden, uns vielleicht 5, 6, 7, 8 afrikanische AutorInnen oder AutorInnen aus Afrika einfallen, aber so richtig in den Buchmärkten scheint es immer noch nicht angekommen, oder?
Es wird zwar auf dem deutschen Buchmarkt ja sehr viel übersetzt, besonders viel aus dem Englischen, aber da wird vor allem auch immer geschaut, was verkauft sich gut in den USA oder in Großbritannien. Und da sind natürlich mittlerweile auch immer mehr afrikanische oder afrodiasporische AutorInnen auch dabei. Aber Bücher, die zum Beispiel nur in Südafrika erschienen sind oder nur in Nigeria erschienen sind, müssen dann eben häufig auch den Umweg machen über, wenn sie dann in den USA verlegt wurden und vielleicht sogar finanziell auch erfolgreich waren für den Verlag, dann wird es auf dem deutschen Literaturmarkt erst präsent. Also da gibt es wenige Ausnahmen von Verlagen, die eben auch direkt nach afrikanische Literatur suchen, die eben vielleicht auch noch nicht in Europa oder den USA verlegt wurde. Zum Beispiel der Wunderhorn Verlag hat so eine Reihe Afrika Wunderhorn, die von Indra Wusso herausgegeben, kuratiert wird und die dann eben auf afrikanischen Literaturmärkten auch nach Büchern sucht, die in die Reihe passen.
Wenn wir Bücher aus afrikanischen Ländern lesen, da geht es oft, wie in dieser Folge ja auch bei uns im Podcast, geht es oft um Krieg und um Kolonialismus. Ist das so? Sind viele Bücher in afrikanischen Ländern? Geht es da um diese Themen? Oder ist das nur, erreichen die uns nur, weil wir das lesen wollen in Europa?
Es ist ein bisschen von beidem, denke ich. Also es ist durchaus so, dass natürlich der Kolonialismus die Gesellschaften, die heutigen afrikanischen Gesellschaften sehr geprägt hat. Entsprechend auch, Literatur entsteht ja nicht im Vakuum, also es spielt schon viel auch eine Rolle. Andererseits ist es auch so, dass es natürlich Bücher gibt, in denen das nicht der Fall ist, die uns aber hier weniger erreichen. Und das hat zum einen ja damit zu tun, wer sind die Gatekeeper und wer entscheidet, was eine gute Geschichte ist und was nicht. Und ein Stück weit habe ich auch das Gefühl, dass afrikanische AutorInnen es Verlagen in Europa oft nicht recht machen können. Also zum Beispiel Jennifer Nansubuga Makumbi, von der auch ein Roman jetzt im August in unserem Verlag erscheint, Die erste Frau, hat für ihren Debütroman Chintu sehr lange einen Verlag gesucht und wurde immer abgewiesen mit den Begründungen, dass der Roman zu afrikanisch sei. Mhm. Andererseits ist es wieder so, dass viele Leute in Europa und auch in Verlagen in Europa Geschichten, die nicht afrikanisch genug sind, weil sie irgendwie, ja, da ist dann zu viel Migrationsgeschichte oder das spielt ja gar nicht in Afrika oder da gibt es dann wieder jede Menge Begründungen auch, warum etwas nicht afrikanisch genug ist. Also alles Mögliche ist afrikanisch. Alles, was Lebensrealitäten auf dem Kontinent prägt, ist afrikanisch. Ja, also da ist es, glaube ich, schwierig für AutorInnen, den richtigen, und darum geht es ja auch eigentlich nicht, den richtigen Ton zu treffen für ein europäisches Publikum. Aber das versperrt natürlich manchmal die Chancen, dann in Europa verlegt zu werden.
Wobei es ja auch ganz unterschiedliche Töne gibt, nicht? Also afrikanische Literatur ist ja sowohl Literatur aus Südafrika, aus Ägypten, aus Kenia, aus Burundi, also ganz vielfältig. Das heißt, kann man eigentlich von afrikanischer Literatur sprechen?
Ich spreche immer gerne von afrikanischen Literaturen, eben weil natürlich es verschiedene sprachliche Hintergründe gibt, kulturelle Hintergründe variieren, historische Hintergründe sehr, sehr verschieden sind. Genau, es ist schwierig, alles irgendwie unter einen Hut zu fassen oder eben auch in allen möglichen Genres ja auch Texte geschrieben werden. Also es gibt den Krimi, es gibt den romantischen Roman, es gibt den politischen, den historischen, es gibt Kurzgeschichten, es gibt alles Mögliche, es gibt Fantasy, es gibt Science Fiction. Es ist wirklich von allem was dabei und das ist eben schwierig, von der afrikanischen Literatur zu sprechen.
Wie viel Aufklärungsarbeit musst du denn dann in deiner Buchhandlung leisten? Kommen da Leute rein und sagen, ich möchte den neuen Roman von Chimamanda Ngozi Adichie? Oder kommen da Leute rein und sagen, ich möchte was ganz Exotisches oder zu bestimmten Ländern?
Sowohl als auch. Also es kommen durchaus Leute vorbei, die ganz gezielt suchen, auch nach Büchern, die vielleicht sonst in Deutschland nicht so leicht zu finden sind und eben dann fragen nach, haben Sie The Quiet Violence of Dream von Duyka auf Englisch auch da, was in Europa eigentlich nicht zu bekommen ist, wir uns aber manchmal aus Südafrika mitbringen lassen. Es gibt aber auch die Leute, die eben reinkommen und sagen, hallo, ich mache demnächst eine Reise nach Kenia und ich würde mich gerne vorher schon mal so ein bisschen vertraut machen. Haben Sie da eine Romanempfehlung für mich? Oder auch Leute, die reinkommen und sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von afrikanischer Literatur. Bin jetzt hier gerade mal so reingestolpert. Haben Sie eine Empfehlung?
Wir haben diese schöne Rubrik immer mal wieder gehabt, den Buchladen, wo wir beschreiben, was für Bücher wir suchen. Und wenn wir jetzt für Daniel ein Buch suchen, es sollte etwas, Daniel darf es doch gleich für mich beschreiben, es sollte also am besten gern ein dickes Buch sein. Religion dürfte eine Rolle spielen, sage ich mal. Und am besten sollte auch eine Familiengeschichte darin vorkommen.
Sehr schön, ja.
Was würdest du Daniel empfehlen?
Es soll am besten auch in deutscher Übersetzung vorliegen, ne?
Ich glaube, Hausa kann Daniel
Hausa
nicht lesen.
Hausa und Swahili ist auch schön.
Nee, aber Englisch zum Beispiel wäre natürlich auch noch eine Option.
Ja, ja.
Sehr spannend von Abubakar Adam Ibrahim. Wo wir stolpern und wo wir fallen, ist in gewisser Weise auch eine Liebesgeschichte, spielt im nördlichen Nigeria, also in einer eher muslimisch geprägten Gesellschaft, erzählt die Geschichte eines Liebespaares, das so ein bisschen ungewöhnlich ist. Eine ältere, verwitwete Frau verliebt sich in einen deutlich jüngeren Mann, der noch dazu Kleinkrimineller ist. Mhm. Und die beiden verheimlichen ihre Liebe eine Weile lang. Und man hat halt so kleine Einblicke immer wieder auch in Kultur und Gesellschaft, aber auch in die schwierigen Konflikte, die religiösen Konflikte in der Region zwischen Christen und Muslimen.
Das klingt doch schon mal super. Ja, vielen Dank. Was hättest du denn für meinen Kollegen Jan?
der steht zwar auf Literaturnobelpreisträger, also wenn ein künftiger eine Literaturnobelpreisträgerin oder Preisträger dabei wäre, dann wäre das nicht ganz verkehrt. Es darf gern ein bisschen surreal, es darf ein bisschen schräg sein, es darf ein bisschen exotisch sein. Magischer Realismus darf eine Rolle spielen und es darf auch ein bisschen intellektuell anspruchsvoller sein. Also keine Unterhaltungsliteratur.
Ich würde auf jeden Fall die erste Frau von Jennifer Nansubuga Makumbi empfehlen. Da benutze ich gerne das Stichwort magischer Feminismus, weil es doch ein bisschen in eine magisch-realistische Richtung geht, eine äußerst feministische Geschichte ist, durchaus auch politisch, aber vor allem auch die Lücken in der Geschichtsschreibung mit den Erfahrungen von Frauen und jungen Mädchen füllt. Und wirklich, wie ich finde, ein ganz großartiger Roman.
Wunderbar. Kommt definitiv auf meine Liste, denn allein schon mit, sie sollte den Nobelpreis kriegen, hast du mich gecatcht.
Wir heuern dich an für unseren Eat Reads Lead Buchladen, wie du hier so aus dem Ärmel tatsächlich ganz professionell da die Buchtipps für diese sehr spezifischen Wünsche schüttelst. Wunderbar.
Na, es ist ja mein täglich Brot.
Ja, aber das heißt, wer in Berlin ist und eine Empfehlung sucht für einen Einstieg in die afrikanischen Literaturen, der sollte unbedingt in der Buchhandlung Interkontinental einmal vorbeischauen. Und dann hast du da bestimmt auch für jeden von unseren HörerInnen einen Tipp parat.
Gib mein Bestes.
Wunderbar, ganz vielen Dank, Venice, für diese Tipps und diese Einblicke auch in eine Welt, die vielen vielleicht doch noch fremd ist, aber die auf jeden Fall auf die Stapel der ungelesenen Bücher zumindest schon mal kommen sollte, damit man sie sich mal vornimmt. Mhm. Denn es sind spannende, spannende Welten, die man auch da entdecken kann in den Literaturen Afrikas.
Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
Danke, tschüss.
Komm, jetzt habe ich hier einen ganz großen, das ist ja fast wie der Eckzahn eines Elefanten, also ist schon sehr, also nicht die Stoßzahn, aber Eckzahn.
Weißt du, wie viele Kerne da drin sein werden? 80. Aber wirklich,
viele Fäden.
Aber wirklich faszinierend, wie gut sie eigentlich, zumindest aus der Ferne, unseren Geschmack getroffen hat, oder? Als ich hörte, wie sie das Buch für dich beschrieb, dachte ich sofort, ja, also das würde ich dir schenken.
Und das bei, ja, so und bei dir doch auch. Irgendwie, das war doch auch irgendwie ganz schön. Also das sehe ich auch auf deinem SUV da irgendwie. Ja, super.
Also ein bisschen Platz ist ja noch in meiner Bibliothek. Es werden noch ein paar mehr dazukommen. Auch von den vielen Tipps, die ihr uns geschickt habt. Danke dafür. Das war jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Einblick in die vielfältige Literatur des afrikanischen Kontinents. Wenn ihr noch mehr hören wollt, wir haben gerade ein tolles Angebot bei uns in der ARD Audiothek. Da gibt es nämlich ganz viele Geschichten und Romane von Assia Djebba, von Gugi Wathiongo, von Wole Soyinka, von Ismail Mbise und vielen anderen zum Nachhören. Den Link dazu, den packen wir auf unsere Homepage ndr.de/eatreadsleep. Und da schreiben wir noch ein paar von den Tipps auf, die ihr uns gegeben habt, damit wir noch möglichst viele Autorinnen und Autoren aus Afrika zumindest einmal erwähnt haben. Davon werden wir sicherlich einige in den nächsten Folgen auch noch einmal vorstellen, wenn wir sie gelesen haben. Und eines haben wir schon gelesen und das ist wirklich ein Klassiker.
Die All-Time Favorites.
Ja, als All-Time Favorite haben wir heute einen waschechten Literatur-Nobelpreisträger.
Endlich.
Eine Familiengeschichte aus Ägypten, aus Kairo von Naguib Mahfouz. Eine Trilogie. 1988 hat er als bisher einziger arabischer Autor den Nobelpreis für Literatur erhalten. Die Kairo-Trilogie Zwischen den Palästen, Palast der Sehnsucht und Zuckergässchen. Eine Familiengeschichte aus Kairo. Du hast mal gesagt, es sind die Buddenbrooks von Ägypten. Sozusagen. Es geht um Abd al-Jawad, das ist der Patriarch der Familie, der übermächtige Herrscher der Familie, einer reichen Familie, und seine Familie liebt und fürchtet ihn. Drinnen im Palast ist er der dominante Kerl, Rollenbild aus dem Mittelalter, sag ich mal. Die Frauen verlassen so gut wie nie dieses palastartige Anwesen, und wenn er draußen ist, dann wird er zum lebenslustigen Kerl, der gern mal einen trinkt, der feiert bis in den frühen Morgen, hat auch Affären mit der ein oder anderen schönen Frau, und seine Frau, die stellt sich den Wecker um Mitternacht, damit sie wach ist, wenn ihr Herr und Meister nach Hause kommt. Und man taucht ein in das Familienleben in Kairo, man kommt dieser Familie nah, und wie es von mir geschildert ist auf den ersten Blick ist, so ist es natürlich nicht, sondern es ist viel differenzierter. Man taucht ein in die Biografien der Eltern und der Kinder, die so unterschiedlich sind, die Jungs und die Mädchen. Und je mehr man in diese Familie eintaucht in das Leben, desto klarer wird, wie eigentlich die Verhältnisse in dieser Familie sind. Eine wunderbare Literatur. Ich musste oft schmunzeln und oft lachen, als ich jetzt Zwischen den Palästen gelesen habe.
Und das sagt der größte Buddenbrook-Fan, den ich kenne. Würdest du sagen, es ist tatsächlich ein bisschen so? Kann man das als die arabischen Buddenbrooks bezeichnen? Ich meine, es geht immer auch um eine Kaufmannsfamilie, ja, und deren Untergang. So viel Parallelen gibt es auf jeden Fall.
Insofern stimmt die Parallele schon. Natürlich hat Thomas Thomas mal eine ganz andere Sprache und hat eine ganz andere, hat noch mal einen ganz anderen philosophischen Background und die Anspielungen sind ganz andere. Also der Kontext ist ein ganz anderer. Aber natürlich, es hat schon etwas Buddenbrookhaftes. Toll.
Ja, der Kontext, das sind ja die Jahre 1917 bis 1944 in Ägypten. Man erfährt also auch unglaublich viel über diese Zeit in dem Land. Und was ich so spannend finde und so toll ist, diese Familie, die versucht sich ja am Anfang gegen den Wandel zu stellen. Sie ist, an einer Stelle wird das gesagt, wir sind irgendwie immer 4 Jahre hinterher. Also sie ist selbst für die Verhältnisse im konservativen Land noch recht konservativ. Und so Schritt für Schritt merken sie alle, sie können sich diesem Wandel ja nicht ewig entziehen. Auch wenn die Palastmauern hochgezogen sind, so langsam steht dann Amina, die Frau des Patriarchen, auf dem Balkon und schaut in die Gasse und merkt, the wind of change ist da, es verändert sich etwas. Und dann gibt es eine ganz, ganz rührende Szene, da traut sie sich zum ersten Mal allein ohne ihren Mann aus dem Haus. Zum ersten Mal mit, keine Ahnung wie alt sie sein wird, 50 oder so. Und alles ist aufregend und diese Angst, die ist so toll beschrieben, wie sie sich dann langsam überwindet, langsam rausgeht. Und dann wird sie fast von einem Auto überfahren und geht erstmal wieder zurück hinter die schützenden Mauern. Das ist so, so spannend auch einzutauchen in den Wandel von streng konservativen arabischen Gesellschaften. Dieser ganze Schritt, am Anfang dürfen die Frauen gar nichts. Die Töchter werden verheiratet und das geht irgendwie auch alles ganz leicht. Später wird alles viel komplizierter, als sie mehr Freiheiten kriegen. Diese Widersprüche, die werden ausgehalten. Das finde ich sehr spannend. Und natürlich, das Familienunternehmen, mit dem geht es bergab, weil es von der starken Hand des Patriarchen zusammengehalten wird und die Söhne einer nach dem anderen sich einfach als untauglich erweisen.
Wie bei den Buddenbrooks. Also das ist unser Tipp, unser All-Time-Favorite, die Kairoer Trilogie von Naguib Mahfouz. Zwischen den Palästen, der erste Band, Palast der Sehnsucht und Zuckergässchen, alles im Unionsverlag erschienen.
Und übersetzt aus dem Arabischen wurde es von Doris Kilyas.
Brauchst du noch Nachschub in Sachen Bananenbrot, Jan? Ich sehe einen leeren Teller.
Davon würde ich gerne noch was nehmen.
Davon?
Es ist wirklich nicht meins. Und ich habe jetzt, so ein Stück zwischen den Zähnen kleben.
Also, es ist keine Details. Warte mal, aber das Bananenbrot, ich muss auch sagen, das ist nur unten so ein bisschen klitschig. Ansonsten ist das relativ fluffig geworden.
Das ist doch, muss ich auch sagen. Ja. Nur der erste Bissen war trocken. Seitdem gewinnt es mit jedem Happen.
Und jetzt frisch gestärkt in die Arena.
Das Quiz.
Jetzt kommen bestimmt so Feinschmecker Spezial-Afrika-Fragen.
Nein, ganz einfache. Was ist der erfolgreichste Roman aus Botswana oder so?
Ja, genau, sowas, genau. Nein, Dann fangen wir an. Genau.
Ich fange an und ich bin sicher, dass du zumindest die Namen alle schon mal gehört hast.
Lower your expectations, genau.
Wir bleiben ein bisschen beim Thema. Welcher dieser Literaturnobelpreisträgerinnen wurde nicht auf dem afrikanischen Kontinent geboren? Nicht. Mhm. Da fallen dir gleich ganz viele ein, würde ich wetten, aber ich habe natürlich ein Multiple Choice. Du hättest jetzt einfach Günter Grass reinrufen können und hättest schon gewonnen gehabt. Aber welcher von diesen dreien wurde nicht auf dem afrikanischen Kontinent geboren? Ist das A, Doris Lessing? Mhm. Ist das B, Albert Camus? Oder ist das C, Jean-Marie Gustave Le Clézio?
Sag mal, Doris Lessing, ist die in Afrika geboren? Ich würde einfach Doris Lessing sagen.
Also welche wurde nicht auf dem afrikanischen Kontinent geboren?
Ich glaube, die ist die. Also gestorben ist sie auch in London, meine ich.
Gestorben ist sie in London, genau.
Und dann ist sie geboren, wenn du schon so sagst, offenbar nicht in London. Und dann ist sie in Afrika. Das ist ja ganz schwierig in diesem Kolonialismus-Gewusel, wo wer geboren ist.
Hätte ich gesagt, Heinrich Böll, Ngugi wa Thiong'o und dann wäre es ja zu leicht gewesen. Mhm. Aber du sagst Doris Lessing.
Ja, ich bleib bei Doris Lessing.
Und das ist tatsächlich richtig.
Sie hat aber lange Zeit gelebt
im damaligen Rhodesien in Simbabwe. Da ist sie groß geworden. Darüber schreibt sie auch in ihren ersten Büchern. Aber geboren wurde sie in Persien im heutigen Iran.
Jan, also unsere Gehirne sind in Quiz-Dingen zugleich. Denn meine erste Frage lautet, welcher dieser Schriftsteller wurde nicht auf dem afrikanischen Kontinent geboren?
Nein,
und der erste, ja, ist Albert Camus. Der zweite ist J.R.R. Tolkien. Und der dritte ist Joseph Conrad.
Okay, das ist schön. Ich bin sicher, dass Albert Camus es nicht ist, weil Albert Camus wurde, wie ich gelernt habe, im Französisch-Algerien geboren.
Genau. Als Sohn einer Analphabetin. Mhm. Wirklich open dörpen, also ohne großen bildungszivilisatorischen Anschluss. Irre.
So, Joseph Conrad ist ja aus Polen, soweit ich weiß. Ich glaube, da wurde er auch geboren. Dann bleibt ja nur, war die Frage, wer wurde nicht geboren?
Da wurde er nicht geboren.
Dann wird das wahrscheinlich Conrad gewesen sein.
Das stimmt, tatsächlich. Denn Tolkien ist wo geboren? Zusatzfrage.
Afrika.
Super, ja, aber wo?
Ich weiß es nicht.
Der kommt, ja, aus dem Oranje-Freistaat, also Bloemfontein, also aus dem kolonialen südafrikanischen Kontext. Mhm.
Mhm. Na, genau. Joseph Conrad wollte ja, da hieß ja auch anders, der wollte ja dann die weite Welt entdecken und genau. Begab sich auf ein Schiff, um aus Polen rauszukommen.
Józef Theodor Nałęcz Konrad Korzeniowski, so hieß er, genau. Aber Joseph Conrad und dann die großen Abenteuer erlebt und beschrieben in Afrika.
Meine nächste Kategorie ist der erste Satz. Hast Aha. du die auch?
Nein.
Dann kann ich nämlich gleich das Multiple Choice machen. und den Satz mir schenken, weil du ihn ja kennst. Nein. Aus welchem Buch stammt dieser erste Satz? Ein etwas längerer Satz. Während die meisten jungen Schotten seines Alters Röcke lüpften, Furchen pflügten und die Saat ausbrachten, stellte Mungo Park seinen nackten Hintern vor Al-Hajj Ali ibn Fatudi, dem Emir von Ludamar, zur Schau.
Ja.
Mungo Park, Al-Hajj Ali ibn Fatudi, Ludamar, Schottland.
Und Schottland.
Das sind die Stichwörter.
Ja, und das Multiple Choice lautet?
Ach so.
Ach so.
Ist das. A. Karl May, durch das Land der Skipetaren, möglicherweise ein Nachbarstaat von Ludamar. Ist das B. Stefanie Zweig, die weiße Maasai? Oder ist das C. T.C. Boyle, Wassermusik?
Das könnte es alles drei irgendwie. Also es ist ja ein tolles Multiple Choice, Jan. Super. Sagst du nochmal, kannst du es nochmal lesen, bitte?
Ich kann es nochmal, das Multiple Choice oder
nein,
den Satz?
Nein, den Satz.
Während die meisten jungen Schotten seines Alters Röcke lüpften, Furchen pflügten und die Saat ausbrachten, stellte Mungo Park seinen nackten Hintern vor Al-Hajj Ali ibn Fatudi, dem Emir von Ludamar, zur Schau.
Also Karl May, würde der vom nackten Hintern sprechen? An die Wassermusik habe ich leider nicht gelesen. Von T.C. Boyle. Also ich muss jetzt komplett raten und ich sage jetzt die Stefanie Zweig.
Nein, die ist es nicht. Es ist T.C. Boyle Wassermusik. Ah. Mungo Park, britischer Afrikaforscher und Entdecker, der sich auf die Suche nach dem Niger machte, dem Fluss. Und das hat T.C. Boyle in seinem Roman wirklich hochkomisch beschrieben, übrigens ohne jemals dort gewesen zu sein. Und Zusatzfrage, wo liegt denn dann bitte Ludamar?
Gibt es da auch Multiple Choice?
Ist es das Land des Skipetaren oder ist es... Nein, es gibt kein Multiple Choice. Es liegt... Tatsächlich ist Ludamar ein historischer Staat, den es nicht mehr gibt. Ein Reich der Mauren im Westen des heutigen Mali und im Süden von Mauretanien. Und die Skipetaren sind übrigens ganz weit weg davon. Die sind in Albanien.
Jenseits von Afrika. Wie hieß der Liebhaber von Karen Blixen, gespielt von Robert Redford?
Ich wollte gerade sagen, er hieß Robert Redford.
War es David Foster Wallace, Dennis Finch Hatton oder Mark David Chapman?
Es war sicher nicht David Foster Wallace, denn das ist ein Autor. So, und wie waren die anderen beiden?
Dennis Finch Hatton oder Mark David Chapman? Wer ist der große
Ich habe ein
Trick?
Gehauchtes Dennis von Meryl Streep im Ohr. Ja. Deswegen glaube ich, dass es das sein muss.
Genau, Dennis Finch Hatton ist der Großwildjäger, der von Robert Redford dargestellt wurde. Und Mark David Chapman ist der Attentäter von John Lennon. Ja, mit einem gemischten Ergebnis, sage ich mal, schreiten wir aus der Arena in Richtung Auslosung des nächsten Bestsellers. Und da Katharina und ich das nächste Mal da sind, darfst du. Ich habe mal was vorbereitet.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Das heißt, jetzt kann ich ja mit gutem Gewissen endlich diese ganzen dicken Fantasy-Bücher ziehen.
Es ist einiges Neues drauf. Ja. Auch Alf Rothmann ist drauf als neues Buch zum Beispiel.
Ja.
Mhm. Heinz Strunk ist immer Mitte. Noch drauf, genau.
Aber es ist weder Heinz Strunk noch Ralf Rothmann. Es ist, und jetzt kann ich ihn wieder nicht aussprechen, Matthijs Deen, möglicherweise auch anders ausgesprochen, aber es wird holländisch sein, denn das Buch heißt Der Holländer.
Der Holländer, das ist aus der Independent-Bestsellerliste. Wir haben ja immer die Spiegel-Bestsellerliste und die der Independent-Buchverlage. Und das ist Der Holländer ist von der anderen, ist von der Independent-Bestsellerliste. Ja, Katharina, viel Spaß beim Lesen, mir auch viel Spaß beim Lesen. Und wenn ihr mitlesen möchtet, macht doch gerne mit. Matthijs, wie heißt er mit Nachnamen?
Deen.
Deen, das geht. Deen, Matthijs Deen, der Holländer, macht mit, lest mit, diskutiert mit uns mit in der nächsten Folge Eat, Read, Sleep.
Hast du irgendeine Ahnung, worum es darin geht?
Überhaupt nicht.
Das ist immer das Spannendste.
Genau, einfach mal sich fallen lassen in den Bestseller.
Und wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt, was wir sonst zu lesen und wo ihr uns vielleicht auch mal live erleben könnt, dann abonniert doch unseren Newsletter, auch auf unserer Seite ndr.de/eatreadsleep. Da findet ihr den Link dazu. Und dann sehen wir uns vielleicht bald tatsächlich auch einmal mit Büchern in der Hand auf einer Bühne.
Und das Rezept für diesen Bananenkuchen, das Bananenbrot mit Baobab-Pulver, ist ein bisschen scharf gebacken, aber wir haben das, glaube ich, ganz vorteilhaft fotografiert. Und wie dieses Fruchtfleisch aussieht, das haben wir davor irgendwie auch nochmal drapiert, das seht ihr bei uns im Internet unter ndr.de/eatreadsleep. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
So, und jetzt muss ich versuchen, diese Fäden hier wieder rauszukriegen. Fäden
daraus aus zwischen den Zähnen. Ich habe hier noch so ein großes Ding.
Guck mal, bleib mir ganz damit. Lecker.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
Ein Podcast vom NDR.